Was ist der Bezugspunkt in deinem Leben? Worauf beziehst du dich, wenn du Freude hast? Worauf richtest du deinen Blick? Woran hältst du dich fest, wenn es dir schlecht geht? In dieser Frage möchte ich uns mitnehmen und einladen, mitzudenken in den folgenden Minuten. Mitzudenken über das, was in unserem Leben uns Halt gibt, was unser Leben ausrichten soll. Meine Behauptung ist, dass alles, was es in dieser Welt gibt, einen Bezugspunkt hat, eine Grundlage, einen Ursprung hat und auch alles, was es in dieser Welt gibt, eine Ausrichtung hat. Und Gott ist nicht in dieser Welt und Gott hat keinen Ursprung. Gott hat diese Welt aber so geschaffen, dass ja alles, ja so dieses, ja, durch diesem Prinzip unterworfen ist, dass alles irgendwo herkommt und alles irgendwo hingeht. Und ja, so verstehen auch ungläubige Menschen, die nicht an Gott glauben, es manchmal nicht, wie es sein kann, dass etwas werden kann, nur durch ein Wort von Gott, weil sie dieses Prinzip so sehen und erleben, es alles einen Ursprung hat. Und woran halten wir uns fest in unserem Leben, in unserem Glaubensleben? Was ist dein Bezugspunkt? Ich möchte mit uns anhand des Philipperbriefes über einen Bezugspunkt nachdenken, wovon wir heute auch schon gehört haben. Eine Grundlage, wo auch Maria und Martha ja so mit Christus konfrontiert wurden und wo wir auch schon in der Einführung gesehen haben, wo Christus selbst sagt, was das gute Teil war. Aber vorher will ich noch etwas weitergehen und anhand des Bildes, wenn es umschaltet, will das nicht. Ja genau, anhand des Bildes eines Hauses. Ein Haus, das auch auf einem Grund gebaut ist. Und wenn der Grund schon schlecht ist, dann ist das Haus auch schon eher absehbar, dass es nicht lange Bestand haben wird. Und eine Stadt, die ebenfalls auch auf einem Grund gebaut ist und wo es auch wichtig ist, dass dieser Grund fest ist. So war meine Frau im Sommer auf einer Klassenfahrt in der Stadt Venedig. Und wir sehen auch auf der rechten Seite ein Bild dieser Stadt von den bekannten Kanälen, wo die Schiffe durchfahren, die Boote durchfahren. Die ganze Stadt ist auf einer Lagune gebaut. Und es gibt viele Kanäle mit diesem Wasser, viele Brücken, die auch diese Stadt so auszeichnen. Nur dass es gibt zwei Probleme, womit die Einwohner der Stadt und auch alle anderen so mit zu kämpfen haben. Das erste Problem ist, dass der Wasserspiegel jedes Jahr steigt. Und so hat meine Frau auch erzählt, wenn sie durch die Stadt, durch die Gassen und so gehen, ist es sehr häufig, dass in den unteren Wohnungen gar keiner mehr lebt. Die Fenster sind zu und erst ab dem zweiten, manchmal ab dem dritten Geschoss sieht man diese typischen vielen Blumen, das ganze Grüngewächs, was die Italiener so gerne an ihren Balkons aufhängen und auch Gardinen in den Fenstern. Und erst oben fängt das Leben an, weil unten ist schon alles von dem Wasser durchzogen. Das zweite Problem, was die Stadt hat, ist nicht nur das Wasser, sondern dass festgestellt wurde, dass der Grund der Stadt, auch wenn es ein felsiger Grund ist, aber dass der Grund der Stadt jedes Jahr um mehrere Millimeter absinkt. Und so kommen zwei Extreme zusammen. Der Wasser steigt, der Grund sinkt ab und es ist absehbar, dass diese Stadt irgendwann nicht mehr so existiert, außer es ändert sich irgendwas in diesem Zustand. Und so ist es auch wichtig, dass wir einen guten Grund für unser Leben haben. Einen Grund, der nicht nur trügerisch ist, nicht nur trügerische Sicherheit und Standhaftigkeit gibt, sondern auch einen festen Grund. Und diesen Grund finden wir im Philipperbrief, wo Paulus ihm lebt. Paulus hat den Philipperbrief geschrieben, als er im Gefängnis war. Im Gefängnis, wo es ihm mit Sicherheit nicht, körperlich nicht, menschlich gesehen nicht gut geht. Aber er hat eine Hoffnung und er schreibt in dem Brief von Freude, die er in der Zeit des Gefängnisses erlebt. Und woher kommt es? Weil sein Leben auf Christus bezogen ist. Und so finden wir diesen Ausdruck im Philipperbrief mehrere Male. Mehr als 8-mal findet man das Wort in Christus. Mehr als 9-mal das Wort in dem Herrn. Und er bezieht alles, was er erlebt, wo seine Grundlage und sein Sein, bezieht er auf den Herrn. Und so möchte ich die Predigt überschreiben mit dem Titel Ein Christusbezogenes Leben. Und im ersten Punkt, ein christusbezogenes Leben durch die Gemeinschaft in dem Herrn, wurden wir heute schon mit hingenommen. Durch die Geschichte von Maria und Martha, wo wir die beiden Extreme gesehen haben. Wo ja die eine sehr viel gearbeitet hat, die andere sich aber in der Unterweisung hingegeben hat und so die Gemeinschaft in dem Herrn gesucht hat. Und als grundlegenden Text möchte ich Philipper Kapitel 1, die Verse 3 bis 5 jetzt zugrunde legen. Ich danke meinem Gott, so oft ich euer gedenke, was ich allezeit tue in allen meinen Gebeten für euch alle, und ich tue das Gebet mit Freuden für eure Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Paulus hat ein christusbezogenes Leben in Bezug auf die Gemeinschaft mit dem Herrn. Und in diesem Vers 5 am Ende schreibt er den Philippern, er dankt Gott für die Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tage an bis heute. Er bezieht die Gemeinschaft, die Paulus mit den Philippern hat, nicht auf die zwischenmenschliche, sondern er bezieht das Evangelium mit ein, er bezieht den Herrn mit ein. Und so bezieht er sein Leben und die Gemeinschaft, die er mit den Philippern erlebt, sieht er in Bezug auf Christus. Sie ist durch den Herrn verbunden. Und so kann man das auch in der Apostelgeschichte nachlesen, wo Paulus ja nach Philippi kommt, wo er so die ersten Kontakte, Berührungen mit diesen Menschen und dieser Stadt hat. Da sehen wir, dass Paulus es sucht, die Gemeinschaft gläubiger Menschen zu finden. Und so gehen sie und haben eine Vermutung, es gibt einen Ort, wo Menschen sich treffen zu beten, und da wollen wir hingehen. Und so gehen sie dahin, und unterwegs treffen sie auf verschiedene Personen, auch auf die Frau mit dem Wahrsagegeist, die ihm hinterherläuft. Und Paulus, der heilt durch die Kraft Jesu Christi auch diese Frau von diesem Geist, kommt dadurch ins Gefängnis. Und trotz dieser körperlichen Leiden im Gefängnis wird er nicht mutlos, sondern er freut sich. Und Paulus und Silas sitzen zu zweit im Gefängnis. Und wir kennen die Geschichte, wo Paulus und Silas fröhlich sind und Lieder singen und Gott loben in dieser schweren Zeit. Und wir wissen auch, wie es ausgeht, dass die Mauern anfangen zu beben und auch die Gefangenen frei werden. Der Gefängnisaufseher sich am Ende auch zu Gott bekehrt und Gott in sein Leben aufnimmt. Ja, und so sucht Paulus mit den Philippern die Gemeinschaft in dem Herrn, und er bezieht alles auf Christus. Im Philipperbrief lesen wir später auch, dass diese Gemeinschaft nicht nur eine räumliche oder ein Austausch mit den Philippern war, sondern dass Paulus auch unterstützt wurde materiell von den Philippern. Er hätte also auch hier an Vers 5 sagen können, ich danke meinem Gott für eure Gemeinschaft mit mir, für das Teilhaben an meinem Dienst, für das Unterstützen, für die Gabe, die ihr mir gibt. Aber ich denke, er sagt es ganz bewusst an dieser Stelle für eure Gemeinschaft am Evangelium, weil er diese Gabe, die er erfährt, und auch das viele Materielle, wo er auch darunter auch noch nicht leiden musste, Hunger oder so, bezieht er auf eine Gabe an dem Evangelium, weil die Beziehung, die Paulus und die Philipper haben, ist eine Beziehung des Evangeliums. Und so will ich uns auch Mut machen, so wie auch Maria zu Jesu Füßen war und sich unterweisen ließ von unserem Herrn, von Jesus, dass wir auch diese Gemeinschaft suchen, die Gemeinschaft mit Gott. Ich weiß nicht, wie es dir in den letzten Wochen so ergangen ist. Ich kenne das von mir, dass ich sehr oft viel beschäftigt bin, und teilweise wählt man sich das ja auch selber aus, dass man sich sagt, okay, ich will bestimmte Prüfungen machen, damit ich bestimmte Zeugnisse kriege, und irgendwie schüttet man sich selber diese Lasten auf, wo man dann am Ende hofft, dass man dann noch irgendwas von gewinnen kann. Und ich kenne das auch von mir, dass in bestimmten Zeiten, dass die Gemeinschaft mit dem Herrn irgendwie auch darunter leidet. Auch an Umständen, die ich mir gar nicht aussuche, die einfach auf mich zukommen, wo Krankheit vielleicht in dein Leben kommt, kann es auch passieren, dass die Gemeinschaft mit dem Herrn darunter leidet. Ich will Mut machen, dass wir die Gemeinschaft suchen und auch zu mir selber sprechen und sagen, dass es doch so wichtig ist, diese Gemeinschaft beständig zu pflegen und auch in das Wort zu schauen, auch im Gebet, in der Stille auf den Herrn zu warten. Und so wie ja, Maria auch dann zu Jesu Füßen saß, obwohl es so viel auch im Haushalt zu tun gab, wo sie einfach sich unterweisen lässt und wo sie auf den Herrn schaut. Und so kann diese Gemeinschaft praktisch werden. Kann auch in einer Gemeinschaft, wie wir sie heute pflegen, im Gottesdienst, unter gläubigen Geschwistern oder auch in kleineren Kreisen, wo wir einfach auch zusammen uns über unser Glaubensleben austauschen. An der späteren Stelle im Philipperbrief greift Paulus dieses Thema nochmal auf. In Philipper 2, Vers 5 lesen wir, seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Das heißt, dass wir unter uns, in unseren Gemeinschaften, in unseren Beziehungen, die wir so tagtäglich haben, gerade mit gläubigen Menschen, dass wir die Gesinnung haben, wie wir auch eine Gemeinschaft in Christus haben, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Und diese Gemeinschaft, dieses Zusammensein, diese tiefe Verbindung, die ist heute schon möglich, weil Jesus Christus auf die Erde gekommen ist und es uns möglich gemacht hat, mit ihm verbunden zu sein. Und als ganz praktische Anweisung gibt Paulus uns auch in diesem Philipperbrief, in den Versen davor, in den Versen 1 bis 5, ja, ganz bestimmte Anweisungen, so wie wir auch unser Leben und diese Gemeinschaft miteinander führen können. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus? Ja, Vers 1. Ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. Alles Punkte, die Paulus bei den Philippern schon findet. Er findet bei den Ermahnungen Christus, wo sie sich gegenseitig auch ja, schleifen können, so wie Steine, die sich gegenseitig die Kanten glätten. So kann auch durch Ermahnung eine gegenseitige Ausrichtung und ein gegenseitiges Schleifen und Schärfen zu Christus hin passieren. Er findet bei den Philippern Trost der Liebe. Wenn es jemandem schlecht geht, erleben wir es doch auch, wie tröstlich es sein kann, wenn sich Glaubensgeschwister auf einmal melden, fragen, wie geht's dir in dieser Situation? Kann ich dir vielleicht helfen? Kann ich dir unter die Arme greifen in diesem Umzug oder zu Hause, vielleicht mit den Kindern? Paulus findet bei den Philippern Gemeinschaft des Geistes, wo sie ja, geistliche Gemeinschaft miteinander pflegen und sich geistlich austauschen und erbauen. Herzliche Liebe in liebevoller Art, Herzlichkeit und Barmherzigkeit. Und in Vers 2 geht er weiter. Er hört nicht auf. So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid. Gleiche Liebe habt, einmütig und einträchtig seid. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und Paulus wünscht sich so sehr, dass ja, die Philipper weitergehen, dass sie eines Sinnes sein und Einheit untereinander haben. Später im Brief schreibt er auch an bestimmte Brüder aus dieser Gemeinde, oder Schwestern aus dieser Gemeinde, ja, ganz persönlich, dass er sie ermahnt und sie sagt, seid eines Sinnes, habt Einheit untereinander. Und auch für uns, in dieser großen Zahl gibt es mit Sicherheit viele verschiedene Meinungen und es ist mit Sicherheit auch nicht immer einfach, in allen Punkten wirklich einheitlich zu denken. Aber Paulus ermahnt und er sagt, macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, dass wir das anstreben sollen und in der Gemeinschaft untereinander auch einheitlich zu sein. Gleiche Liebe haben, einmütig und einträchtig sein, nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen tun, sondern in Demut einer den anderen höher achten als sich selbst. Und Paulus führt dieses Bild der Demut nochmal so ja, tiefgründig aus. Wir werden da jetzt an dieser Stelle nicht weiter drauf eingehen, aber er beschreibt es, habt eine Gemeinschaft in Vers 5, seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Und er kann gar nicht aufhören, er beschreibt, wie Jesus sich erniedrigt hat, wie er Demut gelebt hat, wie er das vorgelebt hat und wo wir uns ja, nach ihm ausrichten können und auch in Demut einander uns nicht höher schätzen, sondern eher geringer schätzen als den anderen und dem anderen dienen. Und er ist nicht festhalten, dass wir irgendwie zur Ehre kommen wollen oder dass unser Stolz groß werden soll, sondern dass wir ja, den anderen hochsehen. Und Und so die Ermutigung, ein christusbezogenes Leben durch die Gemeinschaft in dem Herrn Jesus Christus zu führen. Als nächstes will ich auf einen zweiten Punkt, wo Paulus auch direkt im Anschluss auch an die Philipper schreibt, nachdenken. Ein christusbezogenes Leben, gegründet auf die Erwählung in Christus. Dazu lesen wir in Philipper 1, den nächsten Vers, in Vers 6. Und ich bin darin guter Zuversicht, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Paulus ist sich sicher, dass Jesus Christus selbst in den Philippern, in den gläubigen Menschen und auch in uns das gute Werk angefangen hat. Dass es von ihm ausgeht und dass Jesus sich entschieden hat. Er wählt die Menschen aus und er fängt das Werk in den Menschen an. Und Paulus ist sich auch sicher, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden bis an den Tag Christi Jesu. Jesus hat sich selbst entschieden, sich selbst zu erniedrigen, Demut zu üben, wie wir gehört haben, und in uns auch dieses Werk zu beginnen. So kann man zusammenfassen, dass unsere Gemeinschaft mit Christus von Christus selbst ausgeht. Und das ist dieser Grund, wo wir vorhin über Häuser, über Städte nachgedacht haben, die auf einem Grund liegen. Das ist der Grund unseres Glaubenslebens. Unsere Erwählung, die wir in Christus erlebt haben, wo er uns gewählt hat und uns angefangen hat, etwas Gutes zu wirken, wie ein kleiner Spross, der aufgegangen ist. Und ich hoffe, dass die meisten, am besten alle von uns das erlebt haben in ihrem Leben oder auch noch erleben werden, wie Jesus in dir persönlich etwas anfängt und etwas Großes davon wachsen lässt und wo er es auch zu Ende führen kann und wird bis auf den Tag Jesu Christi. Und weil Paulus das so sicher weiß, kann er diese Worte auch so zuversichtlich sagen. Nicht, weil er weiß, dass die Philipper so treue Christen sind, treue Menschen und Nachfolger sind. Auch nicht, weil er hofft, dass sie weiter so leben, wie sie bisher gelebt haben, wie wir es an ihnen gesehen haben, sondern weil er weiß, wer der Gründer und wer der Ursprung und das Fundament des Glaubenslebens ist. Er weiß, dass Christus der Gründer dieser Gemeinschaft ist und er weiß, dass Christus selbst diese Gemeinschaft erhalten wird. Und so hat Christus die Gemeinschaft gegründet und das gibt uns eine große Zuversicht und eine große Hoffnung, oder nicht? Schwestern, die sich so auch vorgestellt haben, für die Taufe, die möchte ich das heute ganz persönlich mitgeben. Haltet daran fest. Ihr könnt euch sicher sein, dass der in euch angefangen hat, das gute Werk, der wird es auch vollenden, bis an den Tag Christi Jesu. Das sagt Paulus, geschrieben durch den Heiligen Geist an Philipper 1, Vers 6. Das will ich euch persönlich mitgeben, gerade auch in dieser Vorbereitungszeit, bis zur nächsten Woche, aber auch darüber hinaus. Und Christus wird uns in unserer Gemeinschaft mit ihm selbst auch erhalten. Und so lesen wir auch später im Brief ein zweites Wort in Philipper 2, Vers 13. Denn Gott ist's, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen, nach seinem Wohlgefallen. Und das soll und ist hoffentlich für uns gläubige Kinder Gottes ein Trost, wo wir uns auch in Gott so hineinlegen können, wo wir wissen können, Gott wirkt es in mir. Nicht ich, nicht meine Schwachheit, nicht meine vermutlich angebliche Stärke, sondern Gott ist es, der in mir wirkt, das Gute. Er wirkt in mir das Wollen und am Ende auch sogar das Vollbringen. Und ich lebe aus Gott und in dieser Gemeinschaft mit ihm. Und ich habe so ein Leben, das bezogen auf Christus ist und gegründet auf diese Erwählung in Christus, wo er es gewählt hat, dich zu verändern, wo er dich persönlich gesehen hat, der hat gesagt, in dir will ich das Gute beginnen. Und manchmal geht es mir persönlich oder Paulus ging es damals auch so, vielleicht geht es dir auch, dass du das in deinem Leben gar nicht so erlebst, dass du nur wollen und vollbringen hast und alles gut läuft. Paulus schreibt in Römer 7, Vers 18 und 19, wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Weiter in Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Das kann man sich in der Situation ja wirklich fragen. Ich will es doch schon tun, aber ich habe das Gute einfach nicht und ich vollbringe das Böse, was ich am Ende gar nicht will. Wer wird mich denn jetzt davon erlösen? Paulus wünscht diese Erlösung und er gibt auch direkt die Antwort. Vers 25, Römer 7, Vers 25. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jesus Christus erlöst ihn von diesem todverfallenen Leibe, weil er es wählt, ihn zu erlösen und in ihm das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen bewirkt, bis auf den Tag Christi. Und so soll uns das als Trost dienen, wo wir uns wirklich als Kinder Gottes in Gott geborgen fühlen können. Aber auch nicht nur geborgen und träge und müde, sondern direkt vor diesem Vers, wo Paulus schreibt, Gott wirkt in uns beides, sagt er, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht im Zittern, denn Gott ist's, der in euch wirkt, beides das Wollen und Vollbringen. Es soll ein Trost sein, aber nicht ein Anstoß zur Müßigkeit und zur Trägheit, sondern dass wir umso eifriger werden, uns für sein Reich einzusetzen, weil wir wissen, dass Gott in uns ja alles wirkt. Und dass wir dadurch auch motiviert und angestrebt werden, dass wir schaffen, dass wir selig werden mit Furcht und Zittern und uns für sein Reich weiter einsetzen. Für ungläubige Menschen gibt es heute immer noch die Zeit der Gnade. Gott hat eine bestimmte Zeit festgesetzt und wir leben in dieser Zeit, wo er Gnade vorgesehen hat. Wir lesen in 2. Petrus 3, Vers 9, warum es diese Zeit gibt. Da steht, Gott will nicht, dass jemand verloren geht, sondern jeder zur Buße findet. In Römer 10, Vers 13 lesen wir, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und in 1. Johannes 5, Vers 1, wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Und wir leben in der Zeit der Gnade, wo du, der du Gott noch nicht in dein Leben aufgenommen hast, wo du, wenn du in ihn glaubst und es mit deinem Munde bekennst, wo du gerettet wirst. So sagt es die Heilige Schrift an diesem Wort. Weiter in Römer 10, Vers 9, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Und wo wir letzte Woche von dem lebendigen Wasser gelesen haben, gibt es auch von Jesus selbst dieses Wort in Johannes 4, Vers 14. Wer aber von dem lebendigen Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Also wenn Jesus dir dieses Angebot heute macht, wenn er an deiner Tür steht und anklopft, wenn er dir dieses Wasser anbietet, wo du von trinken kannst und wo du einfach nur nehmen musst, im Glauben an ihm und an sein Sterben, dann nimm es heute an und warte nicht. Es ist ein Gnadengeschenk, was er dir macht. Und wenn du es in deinem Herzen spürst, dass er zu dir spricht, dann kannst du es heute auch annehmen. Und kannst frei werden von deinem alten Leben und kannst ein neues Leben beginnen in ihm. Und so als letzten Hauptpunkt des christusbezogenen Lebens, wo wir darüber nachdenken wollen, ist die Hingabe. Basierend auf dem Grund, den wir gelegt haben, der Grund Jesus Christus und die Gemeinschaft in ihm und die Gemeinschaft untereinander in Christus. Ein christusbezogenes Leben in Hingabe auf ihn gerichtet. Wo wir auf diesem Grund basierend uns ausstrecken und weitergehen wollen. Wo wir nicht ja, wo wir ja, Christus als Ausrichtung nehmen wollen. Und so lesen wir die nächsten Verse in Philipper 1, ab Vers 9 bis 11. Und ich bete darum, dass eure Liebe immer noch reicher werde an Erkenntnis und aller Erfahrung, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei, damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi, erfüllt mit Frucht der Gerechtigkeit durch Jesus Christus zur Ehre und zum Lobe Gottes. Paulus hat eine tiefe Gemeinschaft, eine tiefe Beziehung mit den Philippern. Und er hat auch eine große Liebe zu den Philippern. Und deswegen er schreibt und betet er auch an dieser Stelle für Wachstum in den gläubigen Brüdern und Schwestern der Gemeinde. Dass die Liebe und ihr Glauben wachsen können zu Christus hin und auf Christus hin gerichtet. Und er nennt einige Punkte, was dieses Wachstum alles beinhaltet. Zuerst an Erkenntnis und aller Erfahrung. Und so ist eine Hingabe auf ihn auch mit einem Wachsen der Erkenntnis und Erfahrung mit verbunden. Ich will behaupten, dass zu einem gesunden Christen- und Glaubensleben auch irgendwo ein Wachstum dazugehört. Und wenn man jetzt so zurückschaut, wo bin ich in den letzten Wochen, Monaten, Jahren, ja, wo bin ich geistlich gewachsen? Und wenn du womöglich gar nichts findest, sondern wo du sagst, irgendwie bin ich gar nicht wirklich gewachsen, dann soll es ja, dich heute ein bisschen wachrütteln und ja auch ermutigen, dem anzustreben, dass du dich hingebst und auch vielleicht ganz neu wieder suchst, in welchen Punkten deines Lebens kann ich jetzt konkret zu ihm wachsen. Sei es an Erkenntnis. Erkenntnis gewinnen wir durch das Studieren des Wortes Gottes unter anderem. Oder Erfahrung im Glaubensleben. Erfahrung beinhaltet auch, dass ich selbst bereit bin, diese Erfahrung zuzulassen. So führt er in Vers 10 fort, sodass ihr prüfen könnt, was das Beste sei. Erkenntnis und Erfahrung, damit wir auch ja, die Möglichkeit haben, dass wir überhaupt es auch prüfen können, was denn jetzt das Gute und was denn das Böse ist. Damit ihr lauter und unanstößig seid für den Tag Christi. Dieses Wort lauter ist wahrscheinlich den meisten nicht so geläufig, weshalb ich etwas, ja, auch mir war es auch nicht geläufig, wirklich, was es jetzt konkret bedeutet, wo ich dann nachgeschaut habe, wo es denn noch verwendet wird in der Bibel. Und es wird ja dort verwendet, wo Reinheit, wo Aufrichtigkeit gemeint ist. So kennen wir es bei dem Passafest der Juden, dass die Juden für dieses Fest den alten Sauerteig entfernen sollen. Und das ist ja auch das Fest der ungesäuerten Brote, wo ja kein Sauerteig verwendet wird. Und so lesen wir es, ich meine in 1. Korinther, dass auch Paulus diesen Begriff nutzt, schafft weg den Sauerteig, welcher nicht lauter ist, welcher nicht rein ist, sondern den ganzen Teig verdirbt und so weiter. Sodass wir, wie wir das auf den Text hier beziehen, wir sollen wachsen in der Liebe, an Erkenntnis und Erfahrung, damit wir prüfen können, was das Beste sei und damit wir lauter, also rein und aufrichtig leben. Und unanstößig sind für den Tag Christi. Unanstößig bedeutet so viel, wie dass an uns kein Anstoß gefunden werden kann in unserem gesellschaftlichen Leben oder in dem Miteinander, dass ja möglichst es keinen Stein des Anstoßes oder so in uns gibt, wo sich jemand jetzt sagt, okay, aber der hat doch da das und das und oder der macht doch und der ist doch, die lebt das doch gar nicht. Dass es sowas gar nicht gibt, darum betet Paulus. Und ja, ich hoffe, dass es auch für uns ein Ausrichtungspunkt ist und eine Hilfe sein kann, in ihm zu wachsen, dass wir in diesen Punkten, dass wir versuchen, in unserem Glaubensleben möglichst rein und anständig zu werden, aufrichtig zu sein und auch unanstößig zu sein, dass wir auch versuchen, so zu leben, dass an uns dass es an unserem Leben nichts auszusetzen gibt. Und wir quasi gute Christen sind, aber nicht, weil wir unbedingt gute Christen werden wollen, sondern weil wir in dieser Gemeinschaft, in dieser Beziehung auf Christus hin weiter wachsen wollen. Und weil er selbst ja auch das auch vorgelebt hat und weil er selbst das ja auch so ist, und weil wir uns zu ihm hingeben und auf ihn ausrichten. So dass Christus am Ende unser Ziel in der Helligkeit ist. Später im Philipperbrief greift Paulus diesen Gedanken auch nochmal auf. Diesen Gedanken des Ziels und der Hingabe und der Ausrichtung in Philipper 3, Verse 12 bis 14. Da sagt er es so deutlich und im Bild eines Läufers oder eines Sportlers, der auch ein Ziel hat, schreibt er an den Philippern: Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel. Er denkt nicht zurück, was alles war, was vielleicht bis heute dein Leben noch bestimmt hat und welche Sünde vielleicht dich bis heute noch geplagt hat, wo du heute morgens vielleicht sogar noch aufgewacht bist und es ganz aktuell irgendwelche Dinge in deinem Leben gibt, die dich belasten, schon über längere Zeit. Oder wo es in der Vergangenheit Dinge gab, die ihn belastet haben. Er sagt, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne liegt und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung in Gottes in Christus. Und so soll dies uns auch eine Ermutigung sein, das Ziel vor Augen zu halten. Halte das Ziel vor Augen. Und wenn du es ja vielleicht auch kennst, dass die Vergangenheit dich immer wieder einholen will, dann vergiss nicht die Punkte, die wir ja auch so zusammen durchgegangen sind. Christus hat für deine Sünden bezahlt. Er hat es gewählt, dich frei zu machen und hat es gewählt, in dir dieses Wollen und auch am Ende das Vollbringen zu schaffen. Du bist auf ihm gegründet und er ist hoffentlich auch die Grundlage, wenn du ein gläubiges Kind bist. Ansonsten bietet er es dir heute immer noch an, dass du dich zu ihm bekennen kannst und ihm als Grund nimmst. Und so, dass du in dieser Gemeinschaft, dass wir heute auch alle zusammen in dieser Gemeinschaft in Christus zusammen miteinander leben können und auch uns auch zusammen auf ihn ausrichten und zusammen in dieser Gemeinschaft mit dem Herrn leben können. Und am Ende, basierend auf diesem Grund, Jesus Christus selbst und der Gemeinschaft mit ihm selbst, auch die Hingabe unseres Lebens auf ihn richten, dass wir unser Leben hingegeben auf ihn, zu ihm führen und uns danach ausstrecken. Vergessen, was da hinten liegt, sondern nach dem zukünftigen Schauen, nach dem, was Jesus in uns vorbereitet hat. Und ja, so haben wir uns zusammen über das Thema des christusbezogenen Lebens auseinandergesetzt, wie Paulus das den Philippern auch so in Freude mitgibt. Ich wünsche mir, dass wir auch dadurch erbaut werden und dass es uns auch ermutigt, in unserem Glaubensleben wirklich Glaubensschritte zu wagen und vorwärts zu gehen. Und alles in Verbindung mit dem Herrn und mit dem Vertrauen auf Jesus Christus selbst zu tun. Und ich würde auch vorschlagen, dass wir eine Zeit des Gebets nehmen, wo vielleicht auch in stillen Gebeten eine Antwort gegeben werden kann, wo du vielleicht selbst mit Jesus das auch so besprechen willst oder auch in lauten Gebeten ihm die Ehre geben, dass er es möglich gemacht hat, dadurch, dass er auf die Erde gekommen ist, dass er es möglich gemacht hat, dass wir mit ihm verbunden sein können und dass unser Leben auf ihn bezogen ist. Ja, so bitte ich, dass wir einfach auch dazu aufstehen und uns auch in lauten Gebeten daran beteiligen. Und so danke ich dir auch, mein Vater und mein Herr, dass ich dich Herr nennen darf, dass du das einfach auch geschenkt hast in meinem Leben und auch in dem Leben vieler, die hier heute mit uns zusammen sind, dass wir dich Herr nennen dürfen und dass wir auch unser Leben auf dich bezogen leben können, dass du der Grund bist und in schweren und in guten Zeiten, dass wir einfach an dir festhalten können, Das ist, wenn Dinge in unser Leben kommen, die wir nicht verstehen können oder die uns Angst machen, dass wir immer noch wissen können, dass du Herr bist über alles, dass du alles geschaffen hast zu deiner Ehre. Danke dir, dass wir ja dich auch als Grund haben und dass du es gewollt hast, dass du es auch immer noch nicht willst, dass jemand verloren geht, sondern dass du es ja auch schaffen willst, ja, dass jeder, der deinen Namen anruft, gerettet wird. Bitte dich auch, dass wir als Gemeinde auch nicht müde werden in dem Wachstum, in der Erkenntnis und in der Liebe und in Lauterkeit und Aufrichtigkeit ja, zu dir hinzuwachsen und dass wir uns immer wieder ausstrecken nach dem und wenn wir es auch so erleben in unserem Leben, dass das Fleisch irgendwie doch wieder mächtig wird und wir nicht das tun, was wir wollen, sondern was wir nicht wollen, dass du uns auch zur Buße leitest, uns reinigst, uns die Füße wäscht und uns wieder ausrichtest auf dich und wir dann wieder, wie Paulus sagen können, wir strecken uns aus nach dem, was vor uns liegt und dass wir auch unser Leben zu deiner Ehre leben können. Danke dir für diese Ermahnung und diese Ermutigung durch dein Wort und segne uns doch auch an diesem Tag weiter noch. Amen.